Umständen nicht schaden. Lass uns dann gleich beginnen hier in Psalm 51, Vers 3, in mancher Vers 1 schon. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. Lass uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir bitten dich, segne Herr dein Wort heute Abend. Mehr wie alles, Herr, wir bitten den Heiligen Geist, uns in diese Wahrheit hineinzuführen. Schreib es auf unserem Herzen, Herr, weil, Herr, die Wahrheiten, die wir hier haben, brauchen wir dringend, Herr, in diesen letzten Tagen. Herr, du weißt, wie schwierig wir es haben, Herr, mit den Anfechtungen, mit den Versuchungen. Herr, wir möchten verstehen, was es heißt, reinen Herzen vor dir zu haben. Herr, die Sünde plagt uns täglich. Es jagt uns nach, Herr. Herr, es holt uns heim. Und Herr, wir brauchen eine starke Zuflucht. Und hier in diesem Psalm haben wir diesen Zuflucht. Ich bitte dich deshalb, bitte vergebe mir alle meine Schwäche und meine Sündenfehler und helfe mir, Herr, heute Abend, Herr, diese wunderbare Wahrheit in Klartext zu predigen, Herr. O Herr, erfülle du nicht nur meinem Herzen, sondern alle Herzen heute Abend, Herr, mit dieser wunderbaren, aber oftmals missverstandenen Wahrheit, Herr. Wir brauchen dich und deshalb wir bitten dich, Herr, führe du uns und segne dein Wort. In Jesus' Namen beten wir. Amen. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Wir haben in diesem Psalm nicht der verzweifelte Schrei eines hoffnungslosen Mannes, sondern das demütige Geständnis von einem wahren Gläubigen, dessen Glauben in Gottes unverdiente Gnade und Barmherzigkeit gegründet wird. Ist es nicht ein hoffnungsloser Schrei? Ist es nicht ein Schrei von einem Mann, der weiß nicht, was er tut, ist irgendwie aus der Verfassung gelangen und schreit nur wie einer, der fast beim Ertrinken ist, oh, helf mir, ich weiß nicht, was ich tun kann. Nein, liebe Bruder und Schwester. Wenn du lest durch diesen Psalm, es ist ein Mann, der redet aus starkem Glauben in Gottes unverdiente Gnade. Ein Mann, der gesteht seine Sünde. Ein Mann, der sagt, ja, ich habe gesündigt, aber ich weiß, was ich zu tun habe. Es ist eine hervorragende Psalm. Es ist nicht eine traurige Psalm. Es ist eine wunderbare Psalm, liebe Bruder und Schwester. Kein hoffnungsloser Schrei, sondern der Schrei oder der Geständnis einen Gläubiger, dessen Glauben in Gottes unverdiente Gnade und Barmherzigkeit gegründet wird. Gnade, sagt er, nach deiner Güte. Tilgung, nach deiner Barmherzigkeit. Dies ist die Stimme von einem wahren und unverheuchelten Glauben, der mit Gottes Gnade und Barmherzigkeit sehr vertraut geworden ist. Er kommt mit Sicherheit. Er kommt mit Kühnheit, mit Freimütigkeit vor den Gnadenthron Gottes. Es tut mir furchtbar leid für alle, die sagen und behaupten, dass die Heiligen im Alten Testament nicht das gleiche Gnade und Segen gehabt haben wie wir. Das ist eine ganz große Lüge. David hier spricht demütig, aber mit Kühnheit und Freimütigkeit. Oh, liebe Bruder und Schwester, das ist eine wahre Wirkung Gnades. Gnade empfangen in das Herz einen Sünder. Oh, ein Heuchler kann diesen Gebet, dieses Verlangen nicht nachsagen, liebe Bruder und Schwester. Gnade schenkt der Psalmisten Mut. Trotz seiner Sünde vor den Gnadenthron Gottes zu treten, um völlige Vergebung zu bitten. Oh, liebe Bruder und Schwester, das ist Gnade empfangen. Weil er wohl der Psalmist von seinen Schuld und Sünde sehr gedemütigt und bewusst ist. Doch sein Glauben und Zuversicht in Gottes unverdiente und freie Gnade ermöglicht ihm, den Thron der Gnade mit großer Freimütigkeit zu nähren, um voller Vergebung zu bitten. Er sagte sogar in unserem Text, in diesem, dass er völlig rein, Vers 4, wasche mich völlig rein von meiner Sünde, meine Schuld. Völlig rein. Es ist nicht überheblich.
Es ist schwierig für den Ungläubigen, auch für den Heuchler, die Wahrheiten diesen Psalm zu verstehen. Die Einstellung diesen Psalmisten zu verstehen. Wie kann ein Mann, und wir haben auch also in Vers 1 gelesen, als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bathsheba hineingegangen war. Ehebruch, Mord, Lüge, Ketzerei. Wie kann ein Mann, der so viel bewusst von Sünde besetzt, trotzdem mit großer Freimütigkeit vor den Thron Gnades treten, um völlige Vergebung zu bitten?
Oh, liebe Bruder und Schwester, es tut mir leid für alle, die unter Gottes Kinder sitzen, die nicht wiedergeboren sind, weil diesen Freimütigkeit mitten in ihren Sünden Schwäche haben sie nicht. Diese Freimütigkeit, liebe Bruder und Schwester, von dem der Psalmisten hier spricht, kann nur diejenigen haben, die Gnade empfangen haben, weil Gnade führt den Weg zu diesem Thron des Gnades. Gnade verspricht den Gläubigen, dass Gott gut ist und barmherzig. Und dass Gott ihm auch bereit ist, oder dass Gott bereit ist, ihm auch zu vergeben. Ein Heuchler hat diesen Zuversicht nicht. Er fürchtet sich, vor den Gnadenthron zu treten. Er fürchtet, offenbart zu werden. Er fürchtet, dass Gott ihm enthüllt, wie er wirklich dasteht. Aber der Psalmist nicht. Der Psalmist tritt vor den Gnadenthron Gottes, den gleichen Gott, wie er in Psalm 139 auch spricht, wenn er sagt, erforsche du mein Herz. Er tritt ein, oder er tritt vor den Gott, der allmächtigen Gott, der allwissend ist. Oh, lieber Bruder und Schwester, Gott können wir können uns vor Gott nicht heucheln. Für andere Menschen vielleicht schon. Ein oberflächlicher, geheuchelter Buße oder Reuer, aber nicht vor Gott. Der Psalmisten dreht sich vor dem allmächtigen, allwissenden Gott an und sagt, Herr, vergib mir meine Sünde. Es ist eine demütige, aber wahre Reue. Vor dem allmächtigen Gott, nicht vor Menschen, um sich gut auszusehen. Nein, vor dem allmächtigen Gott. Oh, liebe Bruder und Schwester. Wir haben so viel Gnade in Jesus Christus. Wir haben so einen guten, barmherzigen Gott, dass trotz unserer großen Sünde, er leitet uns, er führt uns, er treibt uns, er zwingt uns, er ermutigt uns, seine Anwesenheit zu suchen, um völlige Vergebung zu empfangen. Aber wie ist solche große Mut und Zuversicht möglich? Wenn die Seele mit Überzeugung von der Sünde überwältigt und gedemütigt wird, wie kann es Gottes Thron mit solcher Zuversicht nähren? Und wir können diesen Gefühl auch, oder? Wenn die Sünde unser Bewusstsein, unser Gewissen plagt, manchmal trauen wir uns nicht im Gebet vor Gott zu gehen. Aber der Psalmist kommt mit Freimütigkeit und Überzeugung. Psalm 5,5 erklärt, denn du bist nicht ein Gott, dem Gesetzlosigkeit gefällt. Wer böse ist, darf nicht bei dir wohnen. Der Prophet Habakuk erklärt, Gottes Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Und Paulus sagte in Hebräer 12, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wie dann ist es möglich, für den bußfertigen Seele Gottes Thron so freimütig zu nähren? Wenn das alles stimmt, und es stimmt alles über Gott und seine Heiligkeit, wie ist das denn möglich, dass solch eine bußfertige Seele mit so viel Freimütigkeit Gott nähren könnte? Die Antwort auf diese großen Fragen wird in der erste Vers diesem herrlichen Kapitel offenbart. Erster Vers oder Vers 3 liegt an deiner Übersetzung. Und das mit den ersten zwei Worten. In Englisch und in Luthers Übersetzung, diese zwei Wörter kommen nach, sei mir Güte, oh Gott. Aber hier in der Schlachter Übersetzung, es kommt zuerst, aber egal, wo es findet. Also diese zwei Wörter sind wirklich
der Grund. Oh, oh Gott. Diese zwei Wörter sind der Schlüssel für diesen großen Kapitel, also welche diese große Kapitel öffnet. Und legt damit das Fundament, auf dem jede Wahrheit in diesem großen Psalm gebaut wird. Auf diesen zwei Worten. Oh Gott. Jede Wahrheit in diesem Psalm fließt aus diesen zwei einleitenden Wörtern. Oh Gott. Aber auf einer Seite, bevor ich beginne, das können wir auch verstehen, oder? Sind die nicht die zwei Wörter, die uns oftmals in Gebet führt, wenn wir unter Sünde bewusst leiden und quälen? Oh Gott, vergib mir. Oder nicht? Es mag wohl sein, dass wir sagen, vergib mir, oh Gott, aber oftmals, wenn nicht, fast immer. Wenn wir unter Sünde leiden und der Bewusstsein, dass wir gegen Gott gesündigt haben, manchmal, wenn nicht oftmals, diesen zwei Worte führt unser Gebet, oh Gott, sei mir gnädig. Und so ist es mit dem Psalmisten. Ich muss mich beeilen, leider. Oh Gott, oder Elohim, haben wir Bibelschule gelernt. Es gibt verschiedene Namen von Gottes. Und dieser Name beschreibt eine bestimmte Charakter oder Eigenschaft Gottes. Wir werden das in Bibelschule auch wieder lernen, wenn wir fertig sind mit dem Neuen Testament. Wunderbare Lehre. Elohim, Adonien. Wunderbare Ausdrücke über die Namen. Aber hier, dieses Wort Gott in Hebräisch heißt Elohim. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Weil, wie gesagt, diese zwei Wörter sind die Schlüssel. Das öffnet diesen ganzen Saal. Und jede Wahrheit in diesem Kapitel wird auf diesen zwei Worte gebaut. Oh Gott. Dieser Name hat eine zweifache Bedeutung, die sehr wichtig für uns zu verstehen ist. Besonders in Hinsicht auf die Sünde, Reue und Vergebung. Die brauchen wir. So passt gut auf, weil mein Zeit läuft weg. Okay. Zuerst. Die erste Bedeutung von diesem Wort Elohim ist stark, mächtiger. Jemand, den man fürchten muss. Stark, mächtiger, jemand, den man fürchten muss. Und wir werden heute Abend nur Zeit haben, um diese erste zu betrachten. Aber ich gebe dir auch direkt die zweite für nächstes Mittwoch. Der zweite bezieht sich auf Gott als ein Bundesgott. Elohim bedeutet auch ein Bundesgott. Bundes und feucht, mächtig und stark. Zweifache Bedeutung. Aber für heute Abend nur der erste. Es hört sich vielleicht am Anfang sehr Negatives, aber glaub mir, es ist es nicht. Zuerst, David beginnt diesen bußfertigen Psalm mit einer demütigen Anerkennung von Gottes Macht und Heiligkeit. Oh Gott, oder Elohim, in diesem Namen Elohim liegt im Begriff, alles dessen sei, was zu fürchten ist. Alles, was zu fürchten ist, liegt in diesem Namen. Alles, was wir zu fürchten haben, ist den allmächtigen Gott. Nicht Mensch. Gott. Ich sage das, lieber Bruder Schwester, ich möchte nicht zu schnell gehen und mich zu eilen hier. Aber David beginnt diesen Psalm eigentlich nicht mit seinen Verlangen nach Vergebung. Er beginnt mit Gott. Es ist Gottes Ehre, dass auf die erste Stelle vor ihm steht. Nicht sein Wolle gehen. Ja, selbstverständlich, er will Vergebung. Aber der ehrt und liebt Gott so sehr, es ist Gottes Ehre, dass er wirklich sucht. Der hat Gott in Ehrt. Der hat sein Gott, seinen Namen in Ehrt. Und er möchte Gottes Ehre sozusagen in ihm und auch in anderen wiederherstellen. Ja, sicher, wir wissen, dass kein Mensch kann das tun. Gottes Ehre bleibt immer. Aber der Psalmisten sucht, Gott wieder zu ehren. Es geht hier Gott in erster Stelle. Nicht sein Wolle gehen. Und wenn wir sündigen, liebe Bruder und Schwester, das Erste, was uns wirklich treiben sollte, um Vergebung zu suchen, ist Gott zu ehren. Aber alles, was zu fürchten ist. Oh Gott, ich gebe zu, du bist der Einzige, das ich fürchten muss, weil du allmächtig und heilig bist. Deine Augen sind so rein, dass du in Sünde nicht schauen kannst. O Herr, du bist ein heiliger Gott. Sei heilig, weil ich heilig bin. Was ist Gottes Wille in unserem Leben? Unsere Reinigung. Der Psalmisten wusste das. Die Singular oder der Singular Eloah heißt das. Das ist also so Singular bedeutet den Gegenstand, das Objekt der Furcht. Wenn das man nur eins betrachtet, also als einer, den Gegenstand, das Objekt der Furcht ist Gott. Denn Plural heißt Elohim. Es gibt ein Singular und ein Plural. Plural heißt Elohim und es bezeichnet den Träger dieses Namens als das Objekt aller nur denkbaren Furcht. Allen nur denkbaren Furcht. Wer dem Nacht Elohim nennt, der hat es mit dem höchst zu fürchtenden Wesen, das sich nur denken lässt, zu tun. Das ist, was es bedeutet. Warum ist es so wichtig? Wieder muss ich mich beeilen. Weil ich glaube, das ist eine Eigenschaft oder ein Tugend, die wirklich unter viele Gläubige heute fehlen. Wir fürchten Gott nicht. Und ich werde euch gleich sagen, das ist kein sklavischer oder knechtischer Furcht, sondern ein Ehrfurcht, das bringt Wohlergehen und Früchte, aber es ist trotzdem ein Furcht. Und ich glaube, das ist was mangelt an viele Gläubige. Deswegen lebt viele Gläubige so ein leichtsinniges Leben. Ob sie Gott dienen oder nicht, ist es sie egal. Ob sie treu bleibt zu Gott, es interessiert sich nicht. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9, Gott ist barmherzig, Gott versteht. Sie fürchten Gott nicht. Und Furcht, Gottes Furcht, liebe Bruder und Schwester, ist ein wohlergehender und gesundheitlicher geistiger Tugend, die jeder Gläubige braucht. Und David beginnt mit diesem Namen, Gott, Elohim. Weil ist das, liebe Bruder und Schwester, nicht das, was wir brauchen, wenn wir sündigen gegen Gott, ihn zu fürchten? Viele Gläubige haben so einen falschen Einstellung von Gott, wenn sie sündigen. So wie wir letzte Woche gehört haben, es ist so leichtsinnig, so leichtfertig. Wir sollen es niemals auf die leichte Schulter nehmen, wenn wir gegen Gott sündigen. Wir reden über einen dreiheiligen Gott, der die Sünde hasst. Und ihn zu fürchten, liebe Bruder und Schwester, ist für uns wirklich eine gute Tugend, eine wohlergehende Tugend, eine heilsame Tugend. So wie wir später sehen würden am Schluss, ich habe einen Zettel hier, nur vom Sprüche, viele Verse aus Sprüche, was die Furcht Jehovas, die Furcht Gottes, schafft in ein Gläubiger. Reinheit, Weisheit, Erkenntnis, Wissen. Aber wie gesagt, diese Furcht ist keine knechtische Furcht, die vom Terror oder Horror getrieben wird, sondern eine Furcht, die der Weisheit Anfang ist. Diese Furcht hat einen wohltätigen, ruhigen, nicht aber einen schrecklichen Charakter. Schauen wir mir ganz schnell in Sprüche Kapitel 1, ich habe nur Zeit für die zwei Versen hier, Sprüche Kapitel 1 und Sprüche Kapitel 9. Die sagen beide fast das Gleiche, aber Sprüche Kapitel 1 in Vers 7 steht geschrieben, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachtet Weisheit und Zucht. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. In Kapitel 9 in Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Es ist, lieber Bruder und Schwester, eine wohltätige, nicht ein schrecklicher Charakter, Gott zu fürchten. Darum sagt der Hebräer Kapitel 12, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Gnade, Furcht. In einer Stimme. David hat in den Psalm, in den einleitenden Worten dieses Psalms, die richtige Einstellung, Buße und Vergebung zu finden. Gott zu fürchten, aber Gott auch als ein bundenes Gott zu sehen. Weil sonst könnte er nicht sagen, nach deiner Güte, nach deiner Barmherzigkeit, Elohim, alles was zu fürchten ist, aber mein bundenes Gott, der Güte und Barmherzigkeit sagt. Liebe Bruder und Schwester, wir müssen lernen, wie man betet. Wir glauben, manchmal Gebet ist nur irgendwas, das man tut, wenn man danach fühlt. Wir sollen lernen zu beten, liebe Bruder und Schwester. Ich meine, nicht so wie die Charismatiker versuchen, ihren Zungenreden zu lernen. Ich meine, wir sollten täglich beten. Wir sollten wirklich versuchen, dass Gottes Wort mehr und mehr unser Gebet wiederhält. Echoed. Dass Gottes Wort mehr und mehr Platz in unser Gebet nimmt. Nicht unsere eigene schöne Ausrede oder Wörter oder wie wir den Vortrag machen, sondern dass Gottes Wort mehr und mehr von unserem Gebet übernimmt. Und David tut das. Nächste Woche werden wir mehr Zeit haben. Meine 20 Minuten ist vorbei. Aber nächste Woche werden wir mehr Zeit haben mit dieser Elohim. Dieser Elohim, liebe Bruder und Schwester, zum Beispiel, ist über 2000 Mal in der Bibel geschrieben. Und in 1. Buch Moses, Kapitel 1, spricht er nur über diesen Elohim, weil das ist auch ein Pluralbezeichnis von Gott. Und er spricht über die Dunkelheit der Erde und Elohim war da. Und in dieser Dunkelheit bringt er Licht. Und es ist genauso ein Bild von uns, liebe Bruder. Wenn wir sündigen und wir befinden uns in die Dunkelheit unserer Sünde und Schuld, kommt Elohim, schenkt Furcht und Weisheit in unserem Herzen und zeigt uns auch neu, es ist unser Bundesgott, das uns gnädig und gut ist. Und wir fürchten ihn mit einer Ehrfurcht, das Früchte bringt. Nicht Schreckens, nicht auch Terror oder Horror. Tritt mit näher heran, sprach Gott, Elohim, mitte aus dem Dornbusch zu Moses. Tritt nicht näher heran, ziehe deine Schuhe aus und deine Füße, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Er sagte zu Moses, nicht komm näher, sondern nimm deine Schuhe aus. Und David macht es. Er nimmt die Schuhe von seinem Selbstbewusstsein, seiner Selbstsicherheit. Er nimmt es raus und er sozusagen, er legt sich geistig nahe dich vor Gott und sagt, oh Gott. Und deswegen sagt er auch später, ich bin ein sündiges Wesen geboren. Er gibt seiner Mutter noch seine Geburt nicht schuld. Er sagt, ich bin durch und durch verdorben, aber Herr, du bist mein Elohim. Wunderbare Sache. Oh Gott, sei mir gnädig, nach deiner Güte. Diese Furcht ist also ein Gefühl heiliger Scheu, wie man es etwa in Gegenwart eines guten Herrschers oder Herrschers empfindet. Aus dieser ehrerbietenden Furcht und Achtung entsteht dann erst die rechte Liebe zu Gott. Wir können Gott nicht lieben, ohne diesen Ehrfurcht für ihn zu haben. David beginnt richtig an. So müssen wir auch, liebe Bruder und Schwester. Und so oft wie wir sündigen, wir sollen lernen aus diesen Zahlen, wie wir vor Gott treten sollten. Geh nicht so leichtfertig vor Gott und sag, oh Herr, du weißt, dass ich schwach bin und ich habe viele Sünde. Wie oft machen wir das nachts, bevor wir ins Bett gehen? Oh Herr, so spät, ich bin müde. Herr, bitte vergeben alle meine Sünde heute. Wir gehen über unsere Sünde, als wäre sie so leichtfertig. Es ist kein Problem vor Gott, meine Sünde zu vergeben. Gott will, dass wir unsere Sünde, so wie der Psalmisten in 51 genau betrachten, genau erforschen und in Furcht für Gott und auch aus einer Bundesbeziehung mit Gott vor der Gnade von Gottes zu gehen, um Buße, Reue und Vergebung zu empfangen. Das, liebe Bruder und Schwester, reinigt uns nicht nur vom Sünde, sondern hilft uns nicht weiterhin in die Sünde zu leben. Weißt du, warum so viele Gläubiger noch gefangen sind zu immer wiederholender Gewohnheitssünde? Weil sie solche Gebete nicht haben. Herr, ich komme wieder vor dir. Jetzt ist 1000 Mal jetzt für die gleiche Sünde. Ich kann es nicht überwältigen, ich kann es nicht besiegen. Warum? Weil du betest nicht so wie der Psalmist in Psalm 51. Wenn die Ehrfurcht Gottes in unserem Herzen sitzt, wegen einer Sündetat, dann werden wir nicht so leicht diese Sünde wieder tun. Und wenn wir sündigen, werden wir wissen, dass wir ein Bündnis Gott haben. Amen. Nein, liebe Bruder Schwester. Psalm 51 ist kein negativer Psalm. Es ist ein gesegneter Psalm. Möge der Herr uns weiterhin leiten. Ich bin weit über meine 20 Minuten, aber ich wollte eigentlich zu den zweiten Bedeutungen auch kommen. Das ist auch schön. Und nächste Woche werden wir das auch betrachten. Elohim als Bündnis Gottes, ein wunderbarer. David spricht, es widerspricht aller menschlicher Logik, diesen ganzen Psalm. Aber für den Gläubigen spricht er aus der Seele. Herr, das kenne ich. Ich fühle die Gewicht, ich fühle die Sünde, wie es plagt meine Gewissen, aber auf der anderen Seite, ich fühle, wie du mich an dir heranziehst um Vergebung. Ich fühle, wie der Geist Gottes dein Wort, den Predigt, den Andacht, ich fühle, wie du täglich mit mir sprichst. Wir stehen morgens auf und wenn wir noch ungereute Sünde haben, unser Gewissen fühlt sich schlecht an, wir fühlen uns unwohl und der Herr benutzt das, um uns vor den Thron Gottes zu führen. Herr, wir kennen die Stimmung und die Einstellung dieser Psalmisten, weil wir auch Gnade empfangen haben. Überwältigt und belastet von seiner Sünde, den Glauben ermöglicht ihm vor den Thron Gottes. In Gebet zu gehen, um völlige Reinigung von seiner Sünde zu suchen. Liebe Bruder und Schwester, das ist, was wir brauchen. Möge der Herr uns weiterhin segnen. Lass uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, Herr, so sehr für diesen Psalm. Helf uns bitte, im Licht diesen Psalm zu leben. Helf uns, Herr, dass wir diese Andacht, diese Botschaft, diese Wahrheit nicht so schnell wieder vergessen. Lass uns, Herr Jesus Christus, nicht aus deinem Haus gehen und dann wieder, Herr, alles vergessen, was du uns gegeben hast. O Herr, du weißt, du kennst unserem Herzen. Es ist wie einen Sach voller Löcher, Herr. Wir verlieren so schnell, Herr, den Einfluss deines Wortes, weil unsere Herzen so verdorben sind. O Herr, wir bitten dich, wir flehen dich an. Lass diesen Gebetskreis, Herr, diese Wahrheiten in unserem Herzen für immer ewig versiegeln, Herr, bis es Früchte in unser Leben bringt. O Herr, ich flehe dich an. Sei uns gnädig und vergebe du uns, Herr, weil wir so leichtfertig und so gleichgültig über die Sünde betrachtet haben, Herr. O Herr, wir bitten dich, helf uns, Herr, als wir durch diesen Psalm gehen, mehr, Herr, über diese wunderbare Wahrheiten zu erfahren und in unser Leben einzusetzen, weil wir möchten deinen Namen verherrlichen, loben und preisen, Herr. Herr, wir lieben dich und wir danken dir, dass du ein guter und barmherziger Gott bist, Herr. Führe du uns weiterhin, Herr. In Jesus' Namen beten wir. Amen.